Okay.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Aus tiefster Not schreie ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Das hat Martin Luther so gebetet, geschrien und gedichtet. Und Jeremia, der Prophet Jeremia, das haben wir erst gehört, er hat es so geklagt. Er hat mich mit Bitterkeit gesättigt, mit Wermut getränkt. Er ließ meine Zähne sich an Kies zerbeißen, hat mich niedergedrückt in die Asche. Ja, du hast meine Seele aus dem Frieden verstoßen, dass ich das Glück vergaß. Und ich sprach, meine Lebenskraft ist dahin und auch meine Hoffnung auf den Herrn. Gedenke doch an mein Elend und mein Umherirren, an den Wermut und das Gift. Beständig denkt meine Seele daran und ist tief gebeugt. Was hat der Prophet Jeremia erleiden müssen, dass er so bittere Verse schreibt? Ja, man muss sich vorstellen, alles Unglück, alles Unheil der Welt muss auf ihn eingebrochen sein. Aber dennoch schreibt er dann gleich im nächsten Vers sein Klagelied folgendermaßen weiter. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Jeremia ist total am Ende. Er hat das Gericht, er hat die totale Zerstörung Israels erlebt. Er selbst bangt um sein Leben und seine Situation und die Situation des ganzen Volkes Israel scheint hoffnungslos. Und dennoch, obwohl das Jeremia sieht, obwohl er es Gott klagt, dennoch spricht er von Hoffnung. Und wie passt das zusammen? Wie passt Gericht und Hoffnung? Wie passt Vernichtung und, wie Jeremia sagt, Gnadenbeweise des Herrn zusammen? Und die Antwort darauf, die erfahren wir in dem Buch Jeremia. Ich möchte heute die Botschaft dieses ganzen Buches, und das ist immerhin eines der längsten Bücher der Bibel, in einer Predigt zusammenfassen. Viele wissen es, wir haben in der Bibelstunde, sind wir Vers für Vers durch den Propheten Jeremia durchgegangen. Manche waren ein paar Mal dabei, manche waren die ganze Zeit dabei, manche waren gar nicht mit dabei. Und deshalb dachte ich, fasse ich es nochmal in einer Predigt zusammen. Das Buch Jeremia, das ist ein ziemlich altes Buch, ein richtig altes Buch. Jeremia trat 40 Jahre als Prophet in einer sehr turbulenten Zeit auf, nämlich etwa um das Jahr 600 vor Christus. Also 2600 Jahre zurück. Es war die Zeit, in der das neo-assyrische Reich unterging, in der Ägypten seine Vormachtstellung da im Nahen Osten gänzlich verlor. Es war die Zeit, in der letztlich Nebukadnezar, der babylonische König, Assyrien und Ägypten besiegte und nach alle kleineren Länder in der Gegend bezwang und in sein großes Reich einverleibte. Und es war demnach für Israel die Zeit, ja, die letzten Jahrzehnte vor der babylonischen Gefangenschaft, bis hin zum endgültigen Fall und der Zerstörung Israels. Und das Buch Jeremia geht noch ein Stück darüber hinaus, nämlich bis zur Flucht eines kleinen Überrestes nach Ägypten. Unter diesem Überrest befand sich auch Jeremia und von diesem Überrest wurde Jeremia wahrscheinlich dann in Ägypten umgebracht. Jeremia verkündete über 40 Jahre lang in dieser ganzen Zeit das Gericht und Buße, also Umkehr. Und diese Botschaft von Jeremia, die machte ihn über die Jahre hinweg immer verhasster bei den führenden Leuten, aber nicht nur bei den führenden Leuten, sondern auch beim ganzen Volk. Und nicht nur beim ganzen Volk, sondern auch bei seiner eigenen Familie, bei seinen eigenen Leuten. Und sie alle wollten, auch seine Familie, wollten Jeremia aus dem Weg schaffen. Der war einfach zu unangenehm. Und wenn es sein muss, wollten sie ihn auch töten. Und Jeremia wusste das. Jeremia, als er von Gott berufen wurde, war sehr jung und Gott hat es ihm gesagt. Er hat ihm gesagt, dein Dienst wird nicht leicht. Du wirst Verfolgung und Anschläge und viele Gefahren erleiden. Aber trotz all dieser Gefahren, trotz der scheinbaren Fruchtlosigkeit seines Dienstes, sagt ihm Gott auch, ich werde dich bewahren. Siehe, ich mache dich heute. Wer die Bibel hat, kann ruhig mal mit aufschlagen. Jetzt Jeremia 1, Vers 18. Ich habe ein paar Verse auf den Gottesdienstzettel abgedruckt, aber ich konnte nicht das ganze Buch abdrucken. Jeremia 1, Vers 18. Siehe, ich mache dich heute zu einer festen Stadt und zu einer eisernen Säule, zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, gegen die Könige von Juda, gegen ihre Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das ganze Volk des Landes. Sie werden zwar gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht überwältigen, denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu erretten. Jeremia hat aber nicht nur Feinde, er hatte auch Freunde, zwar nur wenige, aber die hielten treu zu ihm. Und darunter allen voran war sein Schreiber Baruch. Und dieser Schreiber, von dem ist an einigen Stellen die Rede, von diesem Baruch sind sogar einige Siegel im Tonplatten erhalten, die man gefunden hat. Von diesem Baruch wurden große Teile, vielleicht sogar das ganze Buch Jeremia, aufgeschrieben. Und das alles geschah, ich habe schon gesagt, 2600 Jahre vor unserer Zeit. Ein sehr altes Buch. Und dennoch ist das Buch Jeremia ein Buch wie für unsere Zeit heute geschrieben. Nun, die, welche das Buch schon mal versucht haben zu lesen, die werden sich jetzt fragen, wie ich das meine. Weil sie wahrscheinlich erfahrungsgemäß ständig mit dem Einschlafen zu kämpfen haben. Oder überhaupt nicht weit gekommen sind. Nun, es ist ein Buch voller Gerichtsworte, ein Buch voller Wiederholungen, ein Buch ohne spannende Geschichten. Letztlich oftmals deprimierend und düster. Und die Antwort ist, ja, das Buch ist deprimierend und düster. Weil es die Botschaft in einer gottlosen Zeit an ein gottloses Volk war. Israel, das Volk Gottes, hatte sich von Gott abgewendet und den Götzen zugewendet. Jeremia beschreibt diesen Weg als zweifache Sünde des Volkes, so als Grund, als Ursünde. Jeremia 2, Vers 13. Denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Und dann ein paar Verse später, Vers 28, denn so viele Städte du hast, Juda, so viele Götter hast du auch. Jeremia spricht in seinem Buch davon, dass man auf Geld und Gebäude und Rituale vertraut, dass man Gottes Wort als Lüge und Fälschung und Menschenwort betrachtet, dass man Ausländer und Ausgestoßene verachtet, dass man Arme und Tagelöhner und Sklaven, die einfachen Menschen, unterdrückt. Dass man okkulte und magische Dinge praktiziert. Dass man seine Mitmenschen betrügt. Dass man Kinder, ja sogar Babys, opfert, umbringt, ermordet für Götter, für Götzen. Dass man alles macht, außer nach Gott zu fragen. Und dass man alles toleriert, außer den, der treu zu Gott steht. Und diese Beschreibung, die passt wie die Faust ins Auge unserer heutigen Zeit. Wir leben eben nicht mehr im christlichen Abendland, im Land der Reformation. Nein, wir leben unterdessen im postchristlichen Abendland, nachchristlich. In einem Land, in dem die meisten Theologen davon ausgehen, dass wir diesen Riss, diesen Bruch der Reformation endlich überwunden haben. Wir Wir leben in einer gottlosen Gesellschaft, in der zwar viel von Frömmigkeit und von Spiritualität und von Gutmenschen und von Moral die Rede ist, in der aber Gott und sein Wort total abgelehnt werden. Jeremia ist ein modernes Buch. Es beschreibt den Zustand unseres Landes, unserer Regierung, unserer Kirchen und unseres Volkes. Und dieser Zustand ist tatsächlich deprimierend und düster. Jeremias damals und wir heute, wir erleben hautnah die schrecklichen, ja die katastrophalen Folgen der Sünde. Also der Abkehr von Gott und der Hinwendung zu den Götzen. Und genau das ist darum auch das Thema des größten Teils vom Buch Jeremia. Es geht, Punkt 1 heute Morgen, um die katastrophalen Folgen der Sünde. Und das Erste, was Jeremia Kapitel für Kapitel für Kapitel deutlich macht, ja, was sein Buch von vorne bis hinten prägt, das ist, dass Sünde zu immer mehr Sünde führt. Das ist die erste katastrophale Folge der Sünde. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Der Weg der Sünde ist mit einer Abwärtsspirale zu vergleichen. Ja, man dreht sich nicht nur im Kreis, sondern man geht dabei auch immer tiefer und tiefer und tiefer. Die Grundsünde, die Basissünde, die hat Jeremia schon benannt, Abkehr von Gott, Hinwendung zu den Götzen. Und das zur Erklärung, ein Götze ist nicht unbedingt irgendeine Steinstatue, sondern ein Götze ist alles, was mir wichtiger ist als Gott. Alles, worauf ich mehr vertraue als auf Gott. Alles, woran ich mich mehr erfreue als an Gott. Alles, wovor ich mehr Angst habe und mehr Furcht habe als vor Gott. All das ist ein Götze. Also, Sünden führen zu immer mehr Sünden. Gut, das ist logisch. Wenn ich mich von Gott abwende und Götzen hinwende, dann entferne ich mich von Gott. Und je mehr ich mich von Gott entferne, desto größer wird die Gottesentfernung. Und desto mehr Einfluss hat die Welt, die sündige Welt auf mich. Und Jeremia hält genau das dem Volk vor Augen. Immer und immer wieder. Und dann kommt das Volk zu Jeremia und sagt, was? Kapitel 2, Vers 35. Ich bin doch unschuldig. Und gewiss hat sich sein Zorn von mir abgewandt. Nun, was steckte dahinter? Wie konnte das abgefallene, das in tiefsten Sünden steckende Volk sowas behaupten? Jeremia sagt einmal, da betrügt jeder jeden. Wie können die kommen und sagen, wir sind doch unschuldig? Und sie hielten neben vielen anderen Götzenkulten auch den Jahwe-Kult, den Kult Gottes, jedenfalls rein äußerlich aufrecht. Sie stellten zwar ihre Götzenbilder direkt in den Tempel des Herrn, aber sie brachten auch noch dem Herrn, also Jahwe, Opfer dar. Und so wollten sie Gott allen Ernstes weismachen, dass sie gar nicht so schlecht sind. Ja, dass sie Gottes Gnade und Segen verdienten. Ja Gott, wir auch von dir, wir verlassen uns auf dich. Wir verlassen uns auch sicherheitshalber auf all die anderen Götter und all die anderen Dinge und Religionen und Lebensweisheiten. Ja Gott, wir glauben, dass es dich gibt. Aber weißt du, das ist nicht so wichtig. Ja, so ist ja die Einstellung. Ja, klar wird es irgendwie einen Gott geben, irgendwie sowas. Aber gut, was hat das mit mir zu tun? Ich lebe mein Leben. Seht ihr, Sünde führt zu immer mehr Sünde. Die Leute damals erschraken nicht über ihre Sünde. Ja stimmt, schaut mal, der Jeremia, jetzt hat er mir die Augen geöffnet. Wir wollen Gott anbeten, aber da haben wir die ganzen Götzen daneben gestellt. Nein, sie klagten zusätzlich Gott an und sie heuchelten Gott ihren Glauben. Abkehr von Gott, Hinwendung zu den Götzen, Verstoß gegen Gottes Gebote, Heuchelei und Gotteslästerung. Das ist eine Folge. Und Gott beschreibt das mit einem Bild in Jeremia 6, Vers 7. Wie ein Brunnen sein Wasser hervorsprudeln lässt, so haben sie ihre Bosheit hervorsprudeln lassen. Von Gewalttat und Bedrückung hört man in ihr. Und Leid und Misshandlung muss ich beständig mit ansehen. Und so weiter und so weiter. Das geht über das ganze 52 Kapitel lange Buch. Und jedes Kapitel ist auch extra lang. Ja, warum so lange? Warum so breit gewälzt? Warum immer und immer wieder dasselbe? Um genau das deutlich zu machen. Warum mussten die Propheten immer und immer wieder darauf hinweisen, um das deutlich zu machen? Sünde führt zu noch mehr Sünde und noch mehr Sünde. Ja, da schlafen wir ein, wenn wir das Buch Jeremia lesen und vielleicht davor noch Jesaja. Wer schafft das schon? Aber wisst ihr, das ist ein ernstes Thema. Das ist todernstes Thema. Es wird immer schlimmer und schlimmer und geht immer tiefer und tiefer und es geht immer weiter und weiter weg von Gott. Und ich selber, ich habe beim Studieren des Buches, so am Ende des Buches, als ich so die großen, wichtigen Teile durchhalte, da habe ich selber gedacht, ja, jetzt kann ja nichts Neues mehr kommen. Israel ist zerstört, das Gericht ist gefallen, jetzt kann es ja nicht noch tiefer gehen. Aber Jeremia belehrte mich eines Besseren. Als das letzte Häufchen Israeliten, die Zerstörung und den Krieg überlebt hatten, das waren nicht viele, die, welche von Nebukadnezars Soldaten nicht verschleppt wurden, als die dann nach Ägypten flohen, übrigens auch gegen Gottes Gebot, als die sehen mussten, wie Gott jedes einzelne Detail seines Gerichtswortes erfüllt hat, als es offensichtlich wurde, Jeremia hat die ganzen 40 Jahre lang die Wahrheit gesagt und all die anderen falschen Propheten haben die ganzen 40 Jahre lang gelogen. Und als Jeremia dann kommt in Ägypten und hält das dem Volk nochmal vor Augen und dann, Gott sei Dank, sagt er nochmal, kehrt um. Er ruft sie nochmal zur Buße auf. Also an dem Punkt, wo jeder, der ein bisschen klar denkt, sagt, jetzt hat es der Dümmste und der Langsamste, jetzt muss es auch der Letzte begriffen haben. Da sagt das Volk dann Folgendes zu Jeremia, Jeremia 44, Vers 16, was das Wort angeht, was du im Namen des Herrn zu uns geredet hast, so wollen wir nicht auf dich hören. Sondern wir wollen gewisslich alles das tun, was wir gelobt haben. Wir wollen der Himmelskönigin räuchern und ihr Trankopfer ausgießen, wie wir und unsere Väter, unsere Könige und Fürsten es in den Städten Judas und auf den Straßen Jerusalems getan haben. Damals hatten wir Brot in Fülle und es ging uns gut und wir erlebten kein Unheil. Seht ihr, der Mensch ist unter die Sünde versklavt. Der Vernunft nach müsste man schon lange erkennen, dass man auf einem falschen Weg ist. Dass es immer nur schlechter wird. Und dennoch entscheidet sich der Mensch, weiter zu sündigen. Warum? Ganz einfach, weil Sünde alles umdreht, alles verkehrt, alles auf den Kopf stellt. Auch unsere hochgelobte Vernunft wird auf den Kopf gestellt. Das, was gut ist, das ist schlecht. Und das, was schlecht, was böse, was sündig ist, das ist gut. Das ist erstrebenswert. Und da können wir mal in unsere Gesellschaft schauen. Abtreibung, Homosexualität, Unzucht, Ehebruch, Magie, Betrug, Egoismus. Das ist in unserer Gesellschaft nicht nur akzeptiert, das ist gut, das ist anstrebenswert. Gestern war ich zu den Bibeltagen, da wurde mal wieder die Zahl genannt. In diesem Jahr, nur in diesem Jahr, bis zum gestrigen Tag über 23.000 Abtreibungen in Deutschland. Und das ist die offizielle Zahl. Und die Dunkelziffer ist noch viel, viel größer. 23.000, die offizielle Zahl. Und dann treten Personen auf und sagen, ja, das war unser Werk, das haben wir geschafft durchzusetzen, dass das endlich möglich ist. Und sind stolz darauf. Nun, wir müssen uns das so vorstellen, wenn alles in mir, wenn alles im Menschen schlecht ist, wenn alles in der Gesellschaft schlecht ist und es dadurch immer mehr bergab geht, dann ist die Reaktion eben, nun, jetzt müssen wir es gerade noch mehr machen, wie das Volk Israel. Jeremia, du sagst, weil wir den Herrn verlassen haben, weil wir gesündigt haben, ist all das Unheil über uns gekommen? Nein, das Unheil ist über uns gekommen, weil wir noch zu wenig gesündigt haben. Wir haben noch nicht genug und noch nicht richtig den Götzen gedient. Und darum geht es uns schlecht. Ja, ich bin so ein armer Schlucker. Warum? Weil ich noch zu wenig betrogen habe. Ich bin so unerfüllt, weil ich noch zu wenig Unzucht getrieben habe. Ich bekomme noch so viel vom Leid in der Welt mit, weil ich mich noch zu wenig abgelenkt und zu wenig betäubt habe. Und dann muss Jeremia schlussfolgern, und das müssen auch wir, Aus Sünden lernt ein Sünder nicht. Das ist die Schlussfolgerung. Aus Sünden lernt ein Sünder nicht. Jeremia schreibt, Jeremia 13, 23, kann wohl ein Mohr seine Haut verwandeln oder ein Leopard seine Flecken? Dann könnt auch ihr Gutes tun, die ihr gewohnt seid, Böses zu tun. Und das führt uns automatisch zur nächsten katastrophalen Folge von Sünde. Also das erste war, Sünde führt zu immer mehr Sünde. Und die nächste Folge ist, Sünde verhindert Umkehr und Treue. Man fragt sich doch angesichts dieses Gangs der Sünde, ja, gibt es hier nicht einen Ausweg? Gibt es nicht eine Lösung aus dem Dilemma, aus diesem Teufelskreislauf der Sünde? Und tatsächlich auf den ersten Blick ja. Jeremia verkündet ja das Gericht nicht um des Gerichtes willen, sondern gerade um den Ausweg aufzuzeigen. Jeremia sagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird euch Gott richten. Deshalb macht nicht so weiter, deshalb kehrt um. Das ist Jeremias eigentliche Botschaft, der Ruf zur Umkehr, zur Buße, zur Reformation, zur Treue gegenüber Gott. Also ist klar, der Ausweg aus diesem Dilemma wäre was? Zurück zu Gott. Jeremia 3, Vers 12, geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich, kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht von euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zünde nicht ewig. Jeremia 4, Vers 3, denn so spricht der Herr zu den Männern von Juda und zu Jerusalem, pflügt einen Neubruch. Sät nicht unter die Dornen, beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen. Ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann, wegen der Bosheit eurer Taten. Jeremia ruft zur Umkehr. Und er macht den Leuten deutlich, dass das mehr bedeutet, als nur ein paar äußerliche Dinge zu reformieren, zu ändern. Ja, vielleicht mal wieder den Tempel ein bisschen zu restaurieren, die Kirche wieder aufmöbeln, mal wieder einen schönen Gottesdienst feiern, mal wieder in die Gemeinde gehen. Nein, Jeremias Bußruf ist ein Ruf zur Herzensumkehr. Das Volk soll von ganzem Herzen, das bedeutet mit Gedanken, mit Worten und mit Taten, Gott folgen. Zusammengefasst, sie sollen Gott lieben, nämlich genauso, wie es vom Gesetz gefordert wurde. Höre Israel, 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, schreibt da Mose. Und das ist wie eine Überschrift über all die anderen Gesetze. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du wo? Auf dem Herzen tragen. Mit dem Herzen umkehren, das heißt, unsere Gesinnung, unsere Einstellung komplett ändern und dadurch das ganze Leben komplett ändern. Das wäre nötig. Genau das wäre der Ausweg. Aber das ist nicht möglich. Jeremia bringt die Sache auf den Punkt. Sünde führt zu immer mehr Sünde, weil das menschliche Herz, also unsere Gesinnung, total verdorben ist. Wenn in mir alles sich gegen Gott sträubt, dann bleibt nichts mehr in mir, was mich zu ihm treibt. Keine Vernunft, kein Gefühl, keine Angst, kein Willen, nichts. Was Gott uns im Buch Jeremia deutlich machen will, ist, dass Sünde viel schlimmer, viel katastrophaler ist, als wir uns vorstellen können. Wir reden so ein bisschen von, ja, Sünde, ja, jeder hat so seine Probleme, es gibt auch Sünden, aber man ist ja auch gut. Nein. Jeremia macht deutlich, Sünde ist viel katastrophaler, als wir uns vorstellen können. Die Folgen der Sünde sind unausweichlich. Das ist die dritte Folge der Sünde. Sünde führt zu immer mehr Sünde. Sünde verhindert Umkehr und Treue. Und die dritte katastrophale Folge der Sünde ist unser unheilbares Herz. Jeremia 2, Vers 22. Denn wenn du dich auch mit Lauge waschen und mit viel Seife dazu nehmen würdest, so würde deine Schuld vor meinem Angesicht doch schmutzig bleiben, spricht Gott der Herr. Warum? Jeremia 17, Vers 9. Überaus trügerisch ist das Herz und unheilbar, mehr als alles andere. Trügerisch und unheilbar, mehr als alles andere. Das Herz ist trügerisch. Darum wird der Mensch von seinem eigenen Herzen betrogen. Da dreht alles auf den Kopf. Wir müssten es eigentlich erkennen, wir werden betrogen. Das Herz ist unheilbar. Darum kann der Mensch seine Herzenseinstellung, seinen Charakter nicht ändern. Ich bin nun mal der, der ich bin. Ich kann mich nicht ändern. Auch nicht durch irgendwelche Methoden, durch irgendwelche Therapien, vielleicht mal eine gewisse Zeit lang, aber ich bleibe der, der ich bin. Sünde ist unausweichlich. Und weil das so ist, ist auch das Gericht Gottes unausweichlich. Und das führt uns zur nächsten, zur vierten katastrophalen Folge von Sünde, das Gericht Gottes. Gleich im nächsten Vers, gleich nachdem Gott deutlich macht, dass unser Herz unheilbar ist, da sagt er in Jeremia 10, 17, Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und ich prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Jeremia 1, Vers 14, und der Herr sprach zu mir, vom Norden her wird das Unheil über alle Bewohner des Landes entfesselt werden. Vers 16, und ich will mein Unheil über sie fällen, wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern Räucherwerk dargebracht und die Werke ihrer Hände angebetet haben. Ja, wir beten nicht mehr Gott an, wir beten das an, was wir gemacht haben oder gleich uns selbst. Und das macht Jeremia nun sehr deutlich. Gott erfüllt sein Wort, auch sein Gerichtswort. Er hat es an Israel erfüllt, und er wird es früher oder später an der ganzen Welt erfüllen, an jedem einzelnen Menschen. Am Ende von Jeremia, da kommen kapitelweise Gerichte über die Völker, über die heidnischen Völker, über die ganze Welt. Gott wird jeden einzelnen Menschen zur Rechenschaft führen. Und der Zustand der Menschen, der ist hoffnungslos. Und dann können wir vielleicht verstehen, warum Jeremia seine Klagelieder geschrieben hat. Warum er schreibt, meine Lebenskraft ist dahin und meine Hoffnung auf den Herrn. Hoffnungslos. Und doch schreibt er zwei Verse weiter. Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenbeweise des Herrn sind, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Also war das Gericht doch nicht so vollständig? Die Folgen der Sünde doch nicht so katastrophal? Jeremia 10, Vers 1. Siehe, ich setze dich am heutigen Tag über Völker und über Königreiche, um auszurotten, um niederzureißen, um zu zerstören und abzubrechen, um zu bauen und zu pflanzen. Jeremia 4, Vers 27. Denn so spricht der Herr, das ganze Land soll verwüstet werden. Doch ich will ihm nicht ganz ein Ende machen. Jeremia 5, Vers 10, besteigt ihre Mauern und verderbt, aber richtet sie nicht völlig zugrunde. Jeremia 5, Vers 18, aber auch in jenen Tagen, spricht der Herr, will ich euch nicht ganz ein Ende machen. Durch das ganze Jeremia-Buch, trotz aller Sünde, trotz allem Gerichts, kann man dieser Hoffnungsspur folgen. Das ist eine Spur der Hoffnung. Ja, dieser Spur der Hoffnung kann man durch das ganze Alte Testament folgen. Schon ganz am Anfang, schon im Buch des Gesetzes. Da wird verheißen, 5. Mose 30, Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn, deinen Gott, liebst, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. Das Herz beschneiden, das bedeutet, das Herz verändern. Das, was wir nicht verändern können, wirklich verändern. Das, was bei uns alles verkehrt ist, wieder richtig machen. Und diese Hoffnungsspur durch die ganze Bibel, durch das ganze Buch des Jeremia, die führt uns nun zum Kern des Buches Jeremias. Und dieser Kern, die Kapitel 30 bis 33, das ist das sogenannte Trostbuch Israels. In diesem Trostbuch verheißt Gott die wahre Lösung, die wahre Befreiung. Und das wurde schon deutlich, da geht es um mehr als nur die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Sondern da geht es um die Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde und um die Erlösung vor dem Gericht. In diesen Kapiteln, da spricht Gott davon, dass er selbst, genauso wie es schon Mose verheißen hat, das unheilbare Herz heilen will. Nicht indem er es repariert, indem er es noch versucht irgendwie zu verbessern mit irgendwelchen Methoden, sondern indem er es erneuert, indem er es ganz neu macht. Fast das ganze Buch Jeremia beschreibt die katastrophalen, die unausweichlichen Folgen der Sünde. Und im Angesicht dessen, im Angesicht dieser Hoffnungslosigkeit, ja, wie viel größer, wie viel mächtiger, wie herrlich muss Gottes Gnade sein. Jeder Mensch ist hoffnungslos seiner Sünde ausgeliefert, unausweichlich. Er ist auf dem Weg von Gott weg und er kann nicht umdrehen. Und wie wunderbar ist Gott, wie herrlich ist seine Gnade und seine Liebe, dass er den Menschen trotzdem zu sich ruft, zu sich zieht und ihn heilen will. Damit kommen wir zum zweiten Teil der Botschaft des Buches Jeremia, zum zweiten großen Punkt heute Morgen, nämlich die herrlichen Folgen der Gnade. Da muss ich mal kurz das Blatt noch holen. Die herrlichen Folgen der Gnade. Jeremia 31, Vers 3. Von ferne her ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Dann 31, Vers 31. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Und dann Vers 33. Das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten von unter ihnen, spricht der Herr. Denn, und jetzt kommt der Grund, warum wird das so sein? Ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. 48 lange Kapitel, sagt Jeremia, euer Herz ist unheilbar. Ihr selbst habt keinen Ausweg, ihr habt keine Hoffnung. Aber dann im Kern des Buches, 4 Kapitel lang, da sagt Gott, aber bei mir gibt's Hoffnung. Ich werde euer Herz heilen. Die Sünden, die, so schreibt Jeremia, wie mit einem diamanten Griffel in die Platte eures Herzens geschrieben ist, die nehme ich von eurem Herzen weg. Und ich gebe euch meinen Geist, ich gebe euch mein Wort in euer Herz, in euer Innerstes. Und so werde ich euch erneuern. So werde ich euren Hass in Liebe und eure Halsstarrigkeit in Treue verwandeln. Jeremia, der hat mit ansehen müssen, wie Gott sein Gerichtswort über Israel und über all diese heidnischen Völker erfüllt. Und wir dürfen in der Bibel, im Neuen Testament, im Neuen Bund, das heißt das, Neue Testament, Neuer Bund, davon, wovon Jeremia geschrieben hat, wir dürfen darin sehen, wie Gott sein Gnadenwort erfüllte. Damit kommen wir zum Schluss. Und wir wollen zum Schluss der Predigt nochmal auf den Schluss, auf das Ende des Buches Jeremia schauen. Wie hört das Buch auf? Im allerletzten Abschnitt, da ist die Rede davon, wie der vorletzte König von Israel, Jojakim, der letzte, der ist schon gestorben, aber der vorletzte, der lag noch in Babylon im Gefängnis. Und da wird berichtet, wie der babylonische König ihn erhebt und ihn begnadigt. Kurz davor, da lesen wir von der totalen Zerstörung. Das ist nochmal so ein Anhang, so ein historischer Bericht. Ganz nüchtern. Totale Zerstörung, totale Entweihung, totale Entvölkerung Jerusalems. Das war wirklich nur noch ein Schutthaufen. Das war das Ende der Geschichte Israels. Das wird dort nochmal historischen Bericht ausführlich beschrieben. Aber dort an diesem allertiefsten Punkt, da war Gott mit der Geschichte noch nicht am Ende. Sondern dieser böse König, dieser König aus dieser verdorbenen Linie Davids, der wurde begnadigt. Seine Geschichte ging weiter. Dieser Abtrünnige, dieser sündige Mann, den finden wir nochmal in der Bibel. Und zwar im Stammbaum von Jesus Christus. Er und viele andere Sünder reihen sich in den Stammbaum von Jesus Christus, dem Erlöser, ein. Seine Geschichte von diesem König geht weiter, weil aus dieser Linie wer kommen sollte? Der verheißene Erlöser. Und das kann man nachlesen gleich im ersten Kapitel des Neuen Testaments, des Neuen Bundes. Matthäus Kapitel 1. Und Jesus Christus, der aus dieser Linie gekommen ist, aber der, wir wissen es, von Gott selbst gekommen ist, der hat die Verheißung der Gnade erfüllt. Der hat diesen neuen Bund tatsächlich gebracht. Und wie hat er die Verheißung erfüllt? Wie hat er den Bund gebracht? Was hat er gemacht, um die katastrophalen Folgen der Sünde in die herrlichen Folgen der Gnade zu verwandeln? Er hat das Leid aufgrund der Sünde, wovon Jeremia seinen Klageliedern spricht. Und er hat das Gericht über die Sünde, wovon Jeremia in seinem prophetischen Buch spricht, auf sich genommen. Er hat unsere Sünden, und das Buch Jeremia macht deutlich, was das bedeutet. Das sind nicht einfach nur so ein paar Macken, die man hat. Das ist wirklich unausweichlich, absolut verdorben, absolut von Gott weg. Er hat das alles auf sich genommen. Und er hat damit unsere Schuld, die eben unausweichlich riesengroß ist, vor Gott bezahlt, sodass wir Frieden mit Gott und Versöhnung mit Gott haben. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, oder in der Mitte der Predigt die Frage gestellt, ob es einen Ausweg aus dem Gericht Gottes gibt, einen Ausweg aus dieser Sünde. Nun, es gibt einen Ausweg. Der Ausweg heißt Christus. Und er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber nicht, weil Christus das Gericht aufhebt oder sagt, schwamm drüber. Nein, weil er das Gericht stellvertretend für Sünder auf sich genommen hat. Und Jesus spricht selber von diesem neuen Bund. Wörtlich. Er spricht von diesem neuen Bund, den Jeremia verheißen hat. Und ihr kennt die Stelle, Lukas 22, Vers 20. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Er verbindet den neuen Bund mit was? Mit dem Kelch. Und der Kelch steht für was? Für sein Blut. Und das Blut steht für was? Für seinen Tod. Der neue Bund tritt in Kraft, weil Christus das Gericht ertragen hat, weil Christus in den Tod gegangen ist, um so den Menschen aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Also das Gericht über die Sünde wird ergehen. Da gibt es keinen Ausweg. Alle Schuld muss vor dem heiligen, gerechten Gott beglichen werden. Die Frage ist, ob du die Botschaft der Gnade ablehnst, und dann wirst du selbst, und zwar gnadenlos, das Gericht Gottes erleiden. Oder ob du das Gericht Gottes in Christus annimmst. Und das bedeutet, dass du deine Sünden Christus bekennst, dass du Buße tust, dass du an ihn glaubst. Das Gericht war vollständig am Kreuz auf Golgatha. Und wer dieses Gericht dort, was schon ergangen ist, wer das annimmt, wer sich unter dieses Kreuz stellt, der muss es nicht selber tragen. Der ist gerettet. Der ist wieder zurück bei Gott. Und der empfängt den vollen Segen. Die volle Befreiung, die vollen Auswirkungen des neuen Bundes, diese vollendete Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, die werden auch Christen erst im Himmel erleben. Aber sie gehören schon jetzt zu dieser Bundesgemeinschaft, sie gehören schon jetzt zu der Familie Gottes. Und deshalb können Christus, auch wenn sie unter Bedrängnissen zu leiden haben, auch wenn sie Klagelieder anstimmen müssten oder könnten, auch aufgrund ihrer eigenen Sünde, darum können sie dann trotzdem voller Hoffnung und Freude mit Paulus sprechen, wie er schreibt im Römer 5. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Jeremia, der ist fast untergegangen. Und Paulus schreibt, wir rühmen uns in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung. Und die Hoffnung, die lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann schreibt er im Kapitel 8, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, fürchten vor dem Zorn Gottes, vor dem Gericht, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Und möge Gott es geben, nach seinem Wort, nach seiner Zusage, dass ein jeder von uns hier voller Liebe und Ehrfurcht und mit Hoffnung und Freude und von ganzem Herzen und ohne Angst aber Vater rufen kann. Lieber Vater, ja, möge Gott geben, dass wir in unseren Bedrängnissen so mit Gott verbunden sind. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen nun als nächstes Lied singen, das Lied Nummer 496. Das Lied Nummer 319. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit.